ARD Sounds.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Eine Begegnung verändert ein ganzes Leben im Film Pillion, der in Cannes gefeiert wurde. Erleben wir das, wie zwei Menschen mit einer ganz klaren Verabredung eine SM-Beziehung erleben und sich dabei auch sehr verändern. Ein Film, den wir Ihnen unbedingt vorstellen wollen. Wir haben überhaupt sehr viele interessante Filme mit hervorragenden Schauspielern und Schauspielerinnen. Ethan Hawke glänzt in dem Film Blue Moon. Da haben wir mit Richard Linklater gesprochen über sein neues Werk. Und dann gibt es einen hervorragenden Film mit einer überragenden spanischen Diva, Carmen Maurer, ist zu sehen in dem Film Calle Malaga. Auch darüber werden wir reden und wir freuen uns dann noch sehr, Ihnen einen exzellenten Comic vorstellen zu können, der auch mit Kino zu tun hat. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Wir wollen jetzt über einen Film sprechen mit zwei großartigen Schauspielern. Einmal Alexander Skarsgård und Harry Melling. Und den kennen die meisten wohl noch aus Teenagerzeiten, denn er hat Dudley Dursley gespielt in den Harry Potter Filmen. Jetzt ist er zu sehen in einer ganz anderen Rolle in dem Film Pillion, einem Film mit dem FSK-Prädikat 16. Also ab 16 darf man da rein. Pillion erzählt von Colin, das ist ein Mann, der noch bei seinen Eltern lebt, hat kaum Eigenantrieb und dann trifft er auf Ray, einen Biker, der ihn in eine Beziehung führt, die auf radikaler Unterwerfung basiert. Damit ist das so kurz beschrieben. Herzlich willkommen, liebe Anna Wollner.
Hallo, lieber Knut.
Basiert übrigens auf einem Roman, das ist eine Romanverfilmung und du hast den Film ja auch gesehen und ich auch und ich war, muss ich dir schon sagen, schon sehr schnell davon überrascht, dass er doch einen ganz anderen Ton anschlägt, als man bei diesem Thema einer SM-Beziehung, so kann man das ja ganz eindeutig nennen, erwartet. Also irgendwie dachte ich, er wird laut sein und krachend und vielleicht ein paar Peitschen werden auch irgendwie knallen.
Ja, vor allem auch bei dem Titel, weil Pillion ist ja auch der Begriff für den Sozius beim Motorrad und Ray ist ja wirklich auch Biker durch und durch. Und der Film verweigert sich aber dieser Skandalisierung, dem Peitschenhieb, dem Lauten komplett, ist für mich stattdessen so ein sehr konzentriertes, intimes Psychodrama. Es geht weniger um das, was passiert, vielmehr, was das mit den Figuren macht, was da passiert. Wir sind es ja gewohnt, solche Dynamiken auch sofort moralisch einzuordnen. Ich habe mich dabei auch erwischt im Kino, dass ich wirklich irritiert war, weil der Film das komplett verweigert. Mhm. Also Colin erlebt diese Unterwerfung ja zunächst auch als Befreiung, als Ausbruch aus seinem Leben, in dem er praktisch unsichtbar war. Er wird gesehen, aber dafür muss er einen Preis bezahlen.
Ob du schnarchst?
Oh nein, 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 nicht, dass ich wusste.
Und deine Blase?
Meine Blase?
Wirst du mich mitten in der Nacht wecken, weil du aufs Klo musst?
Verstehe, nein, nein, ich denke, meine Blase ist ziemlich gut eigentlich.
Wenn du ruhig bist, kannst du auf dem Boden schlafen.
Dem Boden?
Wenn nicht, schläfst du im Flur.
Genau darin liegt die Ambivalenz. Ist das jetzt Selbstverlust oder ist das der erste Schritt zu einem neuen Selbst?
Finde ich auch. Also diese Selbstbefreiung auch im gewissen Sinne. Auf der anderen Seite ist er aber auch schon explizit. Also es wird schon gezeigt, was die beiden miteinander machen. Und nicht nur die beiden, sondern eben auch die Freunde, die da manchmal zusammenkommen.
Ja, aber er braucht das. Das ist so ein bisschen Mittel zum Zweck. Also diese BDSM-Szenen, die sind direkt, aber die sind nie reißerisch. Die haben immer eine Funktion. Die erzählen nämlich was über Macht, über Nähe, über Unsicherheit. Also man schaut da nicht hin, weil es schockieren soll, sondern weil man versteht, will, wie diese Beziehung funktioniert und das hat natürlich mitunter so ein paar groteske Szenen, wenn die da im Wald sind und Harry Melling neben jemand anderem in Lack und Leder auf einem Tisch liegt und sich die beiden Domina von hinten nähern.
Also es ist dann eine richtige Orgie, kann man sagen, aber andererseits danach sitzen sie alle so am Lagerfeuer und essen ihre Würstchen und ihre Buletten. Also auch diese Normalität des Alltags wird ja so schön geschildert. In diesem Film besonders spannend fand ich hier diese Dynamik zwischen den beiden, weil am Anfang hast du es ja geschildert, denkt man, alles ganz klar, ist eine Art von Absprache, also Dominanz und Unterwerfung, aber so einfach ist es nicht und es verschiebt sich auch manches.
Diese klare Rollenverteilung, die löst sich nach und nach auf, also Kontrolle ist nichts Festes, sondern etwas, das sich wirklich ständig verändert und der Film zeigt das sehr fein, wie aus dieser scheinbar eindeutigen Beziehung was viel, viel Komplexeres wird. Die Hauptfigur ist Colin, er ist im Selbstfindungsprozess und er ist jemand, der kaum Zugang zu sich selbst hat und der erst über diese extreme Beziehung lernt, eigene Grenzen und Wünsche zu erkennen. Das hat was, fast was von so einer Coming-of-Age-Geschichte, nur eben in diesem ungewöhnlichen Setting und wie Harry Melling das anlegt, damit trägt er für mich wirklich den ganzen Film.
Und er hat aber auch neben seinem fantastischen Spiel, finde ich, einen grandiosen, großartigen Counterpart, das ist Alexander Skarsgård eben, der sich in dieser Rolle ja nicht aufdrängt. Also er nimmt sich auch sehr zurück und er bleibt doch immer ein Geheimnis. Geheimnis.
Er bleibt ein Geheimnis und das macht die Figur auch so spannend. Also diese Ambivalenzen, die da drin liegen. Und der spielt das total kontrolliert, fast schon reduziert. Der hat kein großes Dominanzgehabe, sondern spielt das eher als jemand, der seine Rolle genau kennt und vielleicht das auch braucht in seinem Spiel. Also wirklich nicht so als Klischee-Dom, sondern sehr kontrolliert, fast kühl. Aber man spürt immer, dass da auch eine Unsicherheit ist, auch bei ihm. Und dass diese Rolle für ihn genauso ein Konstrukt ist wie für Colin die Unterwerfung.
Es ist ein Rollenspiel und das muss man auch verabreden miteinander und das kann sich, wie du sagtest, auch immer wieder verändern. Eine Sache müssen wir noch betonen, Anna, es ist vielleicht jetzt gar nicht klar geworden bei unserem Gespräch, das ist auch eine Komödie, ist ja auch sehr lustig.
Es ist total lustig und ohne diesen Humor wäre der Film viel, viel schwerer. Also auch diese Mischung aus Peinlichkeit, Zärtlichkeit und Härte verhindert, dass der Film in so eine Bedeutungsschwere reintappt, weil er eigentlich konsequent beweglich bleibt. Genau dadurch trifft er dann aber auch härter in den entscheidenden Momenten. Also gerade wenn Collins Familie ins Spiel kommt, die ihn ja in seinem Selbstfindungsprozess ganz absurd voll und ganz unterstützt, vielleicht manchmal ein bisschen zu viel.
Oh, Ray, sorry, wenn ich nerve, aber haben Sie einen zweiten Helm dabei?
Ja.
Nur sollte er ihn auch tragen.
Dad. Also. Denn er wird nicht ohne einen aufsteigen.
Er wird nicht ohne einen aufsteigen.
Ja, Safety first, das gilt im ganzen Film.
Dann Anna, allerletztes Wort noch. Was ist für dich jetzt der Kern dieser Geschichte?
Es geht eigentlich um die Frage nach Identität und darum, wie sie in Beziehungen entsteht. Also wer bin ich, wenn ich mich einem anderen Menschen hingebe und wo fängt auch Selbstbestimmung an? Der Film, der übrigens das Debüt ist von Harry Lytton, beobachtet das wirklich unglaublich genau.
Und er ist ausgezeichnet worden dafür in Cannes mit dem Drehbuchpreis, war auch ein großer Publikumserfolg. Es ist im Prinzip ein kleiner Independent-Film, der durch Alexander Skarsgård vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit findet und die hat er auch verdient, Anna. Vielen Dank dir, Pillin, jetzt also bei uns im Kino zu sehen.
Sehr gerne.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Seit Donnerstag läuft der spanisch-marokkanische Film Calle Malaga, also Malaga-Straße, in den Kinos. Regie führte die marokkanische Schauspielerin und Regisseurin Mariam Touzani, die wir bestens kennen. Das war der Film Der blaue Satin, ein wunderbares Werk. Und in der Hauptrolle ist eine großartige spanische Schauspielerin zu sehen. Und damit schon mal herzlich willkommen. Wolfgang Martin Hambauf ist da, unser Spezialist für das lateinamerikanische und spanische Kino. Hallo, mein Lieber.
Ja, hallo, Knut.
Und ich glaube, wir können ja mit Fug und Recht sagen, sie gehört zu unseren absoluten Lieblingsschauspielerinnen, Carmen Maurer. Ja, ja. Es hieß ja, sie kommt nach Berlin zur Premiere. Leider ist sie nicht gekommen. Ich dachte, ich lerne sie endlich mal kennen. Aber ich kann ja mit dir über sie reden und über diesen Film. Also diese Calle Malaga, die liegt ja in Tanga, also dort, wo Mittelmeer und Atlantik zusammentreffen, gegenüber von Gibraltar und gegenüber von Spanien. Diese genaue lokale Beschreibung ist nicht unwichtig für den Film.
Ja, das ist ja eine ganz, ganz verrückte Ecke, weil da auch so verschiedene Kulturen zusammentreffen. Und Tanga war jetzt wirklich immer ein Schmelztiegel der Kulturen, war auch eine Zeit lang internationale Stadt und es gab auch da immer, also schon sehr, sehr lange eine große spanische Kolonie, hat jetzt gar nichts mit Franco zu tun oder sowas, sondern es war ja auch eine halbe Kolonie, dieses ganze Protektorat da oben im Norden und Tanga lag eben im Zentrum und war eben bis zur Unabhängigkeit dann eine freie Stadt, wie man das nannte, so wie Hongkong oder sowas.
Also ich brauchte eine ganze Weile, muss ich zugeben, bis ich mich da so orientieren konnte. Das wird auch bewusst so etwas am Anfang in der Schwebe gelassen, also eine Mutter Tochtergeschichte, aber eben auch die Geschichte, von der ich gar nichts wusste, der Spanier in Tanga.
Ja, das war eigentlich der Ausgangspunkt jetzt auch für die Regisseurin, die ja nun eigentlich ganz bekannte marokkanische Schauspielerin, auch als Regisseurin, aber es ist eine Hommage an ihre Heimatstadt und sie selbst hat auch eine spanische Großmutter und die hat eben bis zum Schluss ihres Lebens in dieser Calle Malaga gelebt und die Regisseurin, die haben den Film ja letzte Woche in Malaga auf dem Festival vorgestellt und sie sagt, für sie war das in erster Linie eine Hommage an dieses kulturelle Miteinander.
Ein Zusammenleben in Toleranz und Liebe ist etwas sehr Schönes, gerade heute, wo wir nichts anderes tun, als dauernd Mauern und Trennlinien aufzuziehen. Jede Identität kann sehr vielschichtig sein. Meine Großmutter war sehr spanisch, aber zugleich ganz in Marokko verwurzelt. Das eine schließt das andere doch nicht aus.
Und diese spanische Großmutter im Film, das ist Maria Angeles, eine alte Dame, die in ihrer großen Wohnung ganz alleine lebt, mitten in Tanga. Sie ist längst Witwe, ihre einzige Tochter wohnt weit, weit weg in Madrid mit ihrem Mann und ihren Kindern. Und dann entwickelt sich die Geschichte.
Und zwar in eine Richtung, die sehr dramatisch ist, muss man auch sagen. Also da prallen nicht nur Generationen aufeinander, sondern auch Lebenshaltungen. Nicht? Das ist ja hier eine ganz traurige Geschichte, auch die sie ereilt.
Ja, die Tochter steht dann vor der Tür, natürlich freut sie sich. Aber das ist eben wirklich dann Europa. Sie kommt in Madrid nicht mehr über die Runden. Die Miete ist zu hoch, der Lohn zu niedrig. Der Ex-Mann kümmert sich nicht mehr um die gemeinsamen Kinder. Also kurz, diese ganze Niedriglohninflation und Kinderbetreuungsfalle, wie in allen europäischen Großstädten. Und sie will jetzt eine Wohnung kaufen in Madrid, hat kein Geld, braucht Geld. Und die Mutter soll eben nach Spanien kommen, sich um die Enkelkinder kümmern. Und die Wohnung in Tanga soll verkauft werden. Und das kann sie auch, denn der Vater hat irgendwann im Testament sie im Grundbuch eingetragen. Aber ihre Mutter will natürlich überhaupt nicht weg und für sie bricht eine Welt zusammen.
Und sie hat dieses schöne Umfeld und sie hat diese schöne Wohnung. Man merkt da auch, da lebt die ewig drin. Und das wird auch so schön erzählt, finde ich, durch die Möbelstücke, diesen Plattenspieler, dann natürlich die Fotos, den Kronleuchter. Alles gehört irgendwie zusammen. Und das ist so traurig, sich vorzustellen, sie muss da raus. Dann hat sie auch noch diese tolle Freundin, nicht? Schulfreundin, die aber ein Schweigegelübde abgelegt hat irgendwann mal. Also die reden nicht miteinander.
Das ist eine Nonne. Ja?
Und die reden nicht miteinander, aber sie hören eben, also die Nonne hört gut zu. So.
Ja, genau. Und es ist eben wirklich so. Ja, natürlich, der Punkt ist, sie ist in ihrem Leben bequem, aber es entwickelt sich auch nichts mehr weiter. Ja. Und das ist eigentlich das Spannende an dem Film, dass man so, ja, von diesem, ach, die arme alte Frau muss aus der Wohnung raus ins Altenheim, bis zu einer völlig spannenden Entwicklung und einer Neuausrichtung dieser Frau das dann beobachten kann. Und sie geht eben in ein spanisches Altenheim in Tanga, verlässt es dann ganz hinterlistig unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. Und während die Maklerfirma für ihre Tochter noch einen Käufer für die Wohnung sucht, nistet sie sich da wieder ein, kauft sich Möbel zurück und beginnt ja ein ganz neues Geschäftsmodell. Sie hat ja noch nie in ihrem Leben eigentlich eine Arbeit in dieser Form gehabt und findet ihre große neue Liebe mit 80 Jahren. Und die Darstellerin von Maria Angeles ist Carmen Maura. Und die ist natürlich, wir kennen sie von all ihren Facetten. Und sie sagt dann auf der Pressekonferenz in Malawi, dass diese Rolle eben ganz, ganz, ganz für sie zugeschnitten sei. 79 Jahre und auch gerade wegen des Alters.
Eine Frau, auch wenn sie 80 ist, soll so leben, wie sie will. Also, ihr alle Mädchen um die 80, macht endlich, was euch Spaß macht. Viel Zeit bleibt euch ja nicht mehr. Was die Rollen betrifft, die mir in meinem Alter noch angeboten werden, da geht es dann entweder ins Sanatorium oder du musst ins Krankenhaus oder du stirbst gleich. Trotzdem geht es mir sehr gut, weil ich mich in dieser Phase meines Lebens so frei fühle wie nie zuvor.
Carmen Maura war das, die große Dame des spanischen Films, hat auch mit Almodóvar gearbeitet, ganz große Werke geschaffen. Und der Film, das spielt sie so schön, erzählt von einer Frau, die eben mit 80 Jahren ihr Leben neu definieren muss und von einer Tochter, die ihre Mutter aus ihrer Wohnung werfen muss, eben weil sie ja wirtschaftlich nicht mehr über die Runden kommt. Also das ist jetzt auch nicht eine Abrechnung mit der Tochter, sondern es ist eine richtige Tragödie. Beide können nicht anders und müssen so handeln, wie sie handeln.
Ja, das ist so dieser soziale Aspekt, den man so bei dieser persönlichen Geschichte da auch leicht vergessen. Und was ja ganz wichtig ist für die Großmutter, für die Mutter, ist natürlich die marokkanischen Nachbarn, die ihr dann auch immer eigentlich zur Seite stehen und sie letztendlich auch unterstützen, als sie mit ihren Geschäften anfängt. Und der Film ist, muss man jetzt auch sagen, ganz auf Carmen Maura zugeschnitten. Die Tochter ist Marta Iturra, ist eigentlich auch eine ganz großartige Schauspielerin, aber die hat da kaum Platz, sich auszubreiten. Und der Showdown mit der Tochter am Ende, der bleibt dann auch, da will man jetzt nicht zu viel sagen, aber der bleibt eben offen dann auch. Ne?
Es ist ein ganz berührender Film, den man mit einem guten Gefühl verlässt, nicht zuletzt, wenn man 2 Stunden, das ist relativ lang, Carmen Maura sehen konnte, auch in einem sehr sinnlichen Film. Es geht auch um Liebe, Erotik im Alter. Also dachte ich manchmal an Andreas Dresen, Wolke 9, auf Spanisch in dem Falle. Calle Malaga von Mariam Tusani läuft jetzt also bei uns im Kino, sollte man nicht verpassen. Diese schöne Altersrolle für Carmen Maura, für uns gesehen von Wolfgang Martin Hamdorf, dem ich herzlich danke.
Ja, danke dir, Knut.
Höchste Zeit für einen Drink.
Bitte lächeln.
Wir schreiben gemeinsam seit einem Vierteljahrhundert. Und die erste Show, die er mit jemand anderem schreibt, wird zum größten Erfolg, den er jemals hatte. Bin ich verbittert, Larry?
Ja. Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem neuen Film von Richard Linklater. Der heißt schlicht und einfach Blue Moon und schildert eine Premierenfeier zum legendären Musical Oklahoma am 31. März 1943 in New York. Es ist das erste Stück, das der Erfolgskomponist Richard Rodgers ohne seinen alkoholkranken Stammdichter Lawrence Lawrence Hart geschrieben hat. Und wir haben es gerade gehört, der ist jetzt sehr verbittert. Der hat sich aus der Premiere herausgeschlichen, sitzt nun einsam im Sardis und zündet sehr lustige, sehr unterhaltsame und zynische Pointen. Wunderbar gespielt von Ethan Hawke, brillant. Ein eitler, begnadeter und gebrochener Mann an der Schwelle des Todes. Ein sehr trauriger, auch sehr witziger Film. Und ich hatte die große Freude, mich zu unterhalten mit Richard Linklater über Blue Moon. Dieser Film spielt quasi nur in dieser Bar. Es gibt nur ganz wenige Szenen draußen. Im Wesentlichen wirkt es wie ein geistreiches, elegantes Theaterstück, so ähnlich wie Oscar Wilde seine Stücke geschrieben hat. Sehr auf Dialog gesetzt, sehr auf Pointen. Und ich habe Richard Linklater als erstes gefragt, ob man diese Geschichte auch auf eine Bühne bringen könnte, ob man da die Geschichte auch so erzählen könnte.
Die Leute sagen, mein Film Blue Moon habe etwas Theatralisches. Und ich denke, das stimmt auch. Er spielt in der Welt des Musiktheaters. Er spielt in einem Club, den Leute aus dem Musiktheater besuchen, und er entfaltet sich in Echtzeit mit viel Sprache. Es ist so etwas wie ein Theaterstück. Aber dieses Projekt war nie als Theaterstück gedacht. Es war immer als Film konzipiert, deshalb denke ich auch in diesen Kategorien darüber. Trotzdem gibt es eine gewisse Theatralik. Es besteht fast nur aus Dialogen, was für mich nicht ungewöhnlich ist, aber in diesem Kontext vielleicht schon. Diese Künstler reden in dieser einen Nacht sehr viel und das macht Spaß. Aber ja, es hat eine gewisse Theatralik, aber hoffentlich auf eine realistische Weise.
It's an intimate movie.
Jetzt sehen wir in Ihrem Film eine Szene, die wir vielleicht in Deutschland gar nicht so mehr kennen oder auch vielleicht in Amerika nicht mehr. Es ist eine alte Zeit, wo also Musicals, wo Theaterpremieren eine große Rolle gespielt haben, wo eine große Aufregung herrscht. Das fand das sehr reizvoll, auch dass die Kritiken dann so reinkommen über Telefon und so. Also das war vielleicht auch so ein Reiz, weil es eine andere Form von Unterhaltung ist und auch von Widerspiegelung, von
Öffentlichkeit.
Ja, ich habe das Gefühl, dass alle diese Persönlichkeiten in mir stecken. Ich lebe in der Vergangenheit, ich sehne mich nach Epochen, die vor meiner Geburt lagen. Und ich finde, im Kino kann man diese Welten einfach heraufbeschwören, man kann sie erschaffen. Es gibt heute niemanden mehr, der damals gelebt hat. Aber man kann sich ausdenken und vorstellen, wie es gewesen sein muss. Man recherchiert, kennt die Geschichte. Ich mag das. Es ist sehr altmodisch, aber genau dieses altmodische Gefühl wollte ich auch im Film haben. Gleichzeitig merkt man, dass sich die menschliche Natur nicht verändert. Die Menschen sind genauso ängstlich, wütend, glücklich und romantisch wie immer. Es sind dieselben Themen. Die Welt verändert sich, aber es war auch eine gute Welt. Man versteht, warum die Leute damals gerne gelebt haben. Wenn man an die 20er, 30er und 40er Jahre in den USA denkt, das waren keine schlechten Zeiten, um zu leben. Klar, die Welt konnte gerade auseinanderfallen, wenn man zum Beispiel das Jahr 1943 anschaut, was da alles passiert ist. Viele würden sagen, furchtbar, eine der schlimmsten Zeiten überhaupt. Und trotzdem beschäftigen sich die Menschen mit Dingen wie dem kommerziellen Erfolg eines Theaterstücks. So ist das eben. Wir alle haben unsere eigenen kleinen Sorgen.
Also ich kannte die Geschichte nicht, aber ich habe eben durch den Film jetzt erfahren, was er für eine tragische Figur auch war. Es ist eine Tragödie, es ist eine Komödie gleichzeitig. Was war denn seine Tragödie?
Armer Lawrence Hart. Ich glaube, sein Problem war, wie bei so vielen Menschen, Alkohol. Der ruiniert dein Leben, deine Karriere und deine Beziehung. Deshalb würde ich jungen Leuten wirklich raten, die Finger davon zu lassen. Sucht euch lieber etwas weniger Schädliches. Das ist meine kleine öffentliche Botschaft. Und der Film ist ja auch ein Beispiel dafür. Wir neigen dazu, den trinkenden Künstler zu romantisieren, der seinen eigenen Untergang erschafft. Das verklären wir oft. In Wirklichkeit ist es aber eher traurig. Es gibt eine Szene, in der Roger sagt, deine Arbeit ist brillant, das ist nicht das Problem. Und das ist ein trauriger Zustand für einen Künstler. Das bedeutet, dass man sich selbst im Weg steht, das ist nicht gesund.
Ethan Hawke liefert eine seiner schönsten Leistungen. Also wie hat er das geschafft, diese Figur so lustig und gleichzeitig so tragisch zu spielen?
Ich meine, es gab eine körperliche Transformation, die passieren musste, um Lawrence Hart zu spielen. Nicht, dass er besonders berühmt wäre, aber wenn man einen Film über jemanden macht, versuchen wir für die Leute, die ihn kennen, so nah wie möglich dran zu kommen. Lawrence Hart war klein, ungefähr 1,52. Er hatte lichtes Haar mit einer Tolle. Wir haben versucht, das darzustellen, ohne 3 Stunden beim Schminken zu verbringen. Keine Kontaktlinsen, nur kleine, feine Details, die in diese Richtung gehen. Und ich glaube, es hat Ethan geholfen, dass wir ihn durch Tricks kleiner erschienen ließen, so von unten Leute anzuschauen und diese Perspektive auf die Welt ein Stück weit zu spüren. Aber es gab keine digitalen Effekte, nichts davon. Alles ganz oldschool.
Und was jetzt die seelische Lage betrifft, kann ich mir vorstellen, auch wenn es eine ganz andere Zeit ist, jeder Künstler kennt vielleicht diese Angst, die Angst vor dem Absturz, das Risiko der künstlerischen Arbeit. Also insofern konnte er sich wahrscheinlich auch gut hineinversetzen.
Well, I think every artist knows there's a timeline to your...
Jeder Künstler weiß, dass es für ihn einen Zeitrahmen gibt. So wie ein Sportler weiß, dass er nach 40 nicht mehr Profi sein wird. Bestimmte Karrieren sind kurz, aber Künstler denken oft, dass sie das, was sie lieben, für immer tun können. Die Welt hat manchmal aber einen anderen Plan für einen, zum Beispiel bei Popmusik. Die ist besonders gnadenlos. Man kann in 3 oder 10 Jahren aus der Mode sein. Schriftsteller können für eine Weile angesagt sein und dann aus der Mode fallen. Aber die menschliche Spezies, man sagt, wir sind die Einzigen, die sich ihrer eigenen Sterblichkeit wirklich bewusst sind. Wir wissen, irgendwann werden wir alle sterben. Wir werden nicht mehr da sein. Und viele andere Arten leben einfach im Überlebensmodus, aber sie begreifen das nicht vollständig. Menschen tun es.
Er ist ja ein Bisexueller. Vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht ist es nur seine Definition.
Wenn man an die Zeit denkt, 1943, da war er per Definition im Closet, also nicht geoutet. Die Leute gingen davon aus, dass er schwul war, aber sie sprachen nie darüber, auch nicht Rogers. Zum Beispiel fuhr er mit Rogers und dessen Frau in den Urlaub und dann war er einfach Larry. Er verschwand, vielleicht für einen Tag, vielleicht ging er in die schwule Unterwelt. Es musste eine Unterwelt sein, weil es illegal war. Erst in den letzten Jahrzehnten wurde es besser, dass Menschen nicht mehr von der Polizei bedroht wurden oder Angst vor Verhaftung haben mussten. Es war einfach schrecklich damals.
Es ist wirklich die beste Form von Komik, wie ich immer finde, Ironie. Der Film ist erfüllt von Ironie, jeder Satz funkelt. Und auch das erinnert mich ein bisschen an Oscar Wilde. Das ist die Basis für diese wunderbaren Dialoge.
Ich glaube, das entspringt dem Witz und der Intelligenz dieser Ära. Wenn man sich diese Lieder anschaut, die Songwriter waren einfach so klug, witzig, ironisch und scharfzüngig. Die Songs haben so viel in sich. Der Autor, mit dem ich gearbeitet habe, Robert Kaplow, versteht die Sprache dieser Zeit wirklich gut. Er selbst ist brillant und richtig lustig. Er hat einfach diesen Charakter und diesen Schlagabtausch geschaffen, der alles ausdrückt, was Larry in dieser Nacht durchmacht. Genau das liebe ich an dem Film. Wenn man eine Zeit und einen Ort nachstellt, ist das fast magisch. So fühlt es sich an, wenn man einen historischen Film macht. Sets baut, man erschafft eine Zeit und einen Ort.
You are actively recreating a time and a place.
Und diese Welt ist ganz brillant rekonstruiert worden, wieder zum Leben erwacht in dem Film Blue Moon, der neue Film von Richard Linklater, bei dem ich mich herzlich bedanke. Thank you so much.
Oh, so wonderful talking with you.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen jetzt mal nicht über einen Film sprechen, sondern über Comics, über Graphic Novels, über einen der größten Filmemacher aller Zeiten, auch einen genialen Unternehmer, denn all das ist er. Er hat ein ganzes Universum geschaffen, das Universum von Star Wars. Und es gibt in Frankreich 2 Männer, die ganz offensichtlich große Fans von ihm sind, Comic-Künstler. Das ist Renaud Roche und Laurent Obmann. Hello, good to see you. Hello, hello.
Hello, nice to meet you.
Hallo.
It's a great pleasure to meet you here, nämlich auf der Buchmesse in Leipzig, wo wir gerade am Stand sind vom Splitter Verlag. Es wird eine Trilogie, sehr monumental. Erster und zweiter Band ist bereits erschienen, nämlich Der lange Weg zu Star Wars und Episode 2. Und die ist gerade erschienen. Und das erste wäre natürlich, es wird eine Trilogie. Ist die Frage an euch, was euch wirklich so sehr fasziniert an diesem Mann, an diesem lebenden Regisseur, dass ihr gesagt habt, wir schaffen hier ein großes Werk über ihn. Die Frage erstmal an den Autor, an Laurent.
Yes, the basis of this project.
Die Grundidee unserer Graphic Novel ist es, die Geschichte eines jungen Filmemachers zu erzählen, der eine Idee hat, an die niemand glaubt. Das hat uns von Anfang an sehr berührt. Das wollten wir erzählen in Comicform. Wir wollten mit diesem jungen, sehr bescheidenen Mann durch all die Schwierigkeiten seines Lebens gehen. Das ist eine sehr bewegende und inspirierende Geschichte, mit der jeder etwas anfangen kann. Das war der Hauptgrund, warum wir das erzählen wollten.
Jetzt ist ja Comic, Graphic Novel, sehr verwandt mit dem Film. Also insofern ist es, Renaud, für dich als Zeichner wahrscheinlich auch sehr naheliegend gewesen, diese Form mit zu bedienen, also dein Leben zu erzählen als Graphic Novel.
Ja, und wir hatten auch mehr Freiheiten als beim Film, auch visuell.
Und es ist viel billiger. Ich konnte alle Schauspieler, alle Figuren genauso zeichnen, wie sie damals aussahen. Für uns ist es die perfekte Form. Comics sind in der Realität verankert. Und sie verbinden uns auf sehr emotionale Weise mit den Helden.
More with the story and with the subject.
We like your profiles of Carrie Fisher and Harrison Ford. It's amazing, really great job. Also was ist die Struktur deiner Trilogie? Zwei Bände sind da, der dritte wird kommen. Wo lehnst du dich an?
Well, it starts with a young guy full of dreams. And,
es beginnt mit einem jungen Mann voller Träume. Im ersten Band geht es um das Erwachen der Kreativität, darum etwas zu erschaffen. In diesem Fall diesen erstaunlichen Film, aber es könnte auch etwas anderes sein. Das ist also der Aufstieg eines Schöpfers. Im zweiten Buch geht es um die Frage, wie man mit so einem Erfolg umgeht, mit dem vielen Geld und mit der Macht. Dabei werden einige sehr tiefe, wichtige Fragen aufgeworfen. Im dritten Teil wird es um die Nachwirkung des Erfolgs gehen und um den Preis, den man dafür zahlen muss und der manchmal sehr hoch ist.
Also ich weiß, wir haben im Deutschen so eine Formulierung, weiß nicht, ob das auch im Englischen oder im Französischen geht. Im gewissen Sinne ist er vielleicht so in einem goldenen Käfig, einer der reichsten, erfolgreichsten Filmemacher der Welt, aber er ist natürlich in diesem Universum von Star Wars auch gefangen.
Yes, we also have the golden cage analogy.
Im Französischen haben wir diese Redensart auch, goldener Käfig. Ich bin mir nicht sicher, ob George Lucas wirklich in dieser Situation war, aber sicher hatte der große Erfolg einen Einfluss auf sein Privatleben. Bis heute führt er ein einfaches Leben, ihm liegt nichts an Luxus. Wichtiger ist es für ihn, etwas zu schaffen, nach seinen Vorstellungen. Aber er musste einen hohen Preis dafür zahlen.
There was a terrible price to pay to deal with all that.
A lot of pressure also, I guess.
Da ist eben dieser ungeheure Druck entstanden. Es fing doch ganz klein an. Niemand hatte auf Star Wars gewartet. Und dann wurde es so ein Phänomen. Er zog sich zurück, um sich zu schützen. Am Anfang war es einfach die Freude, Erfolg zu haben und frei zu sein, die Dinge zu tun, die er tun wollte. Das ist ein Luxus, besonders in Hollywood, den nur sehr wenige haben.
Laurent, was ich so schön finde und so wichtig finde, ist, dass ihr nochmal daran erinnert, er war nicht immer dieser weltberühmte, stinkreiche Mann, der ein ganzes Universum geschaffen hat und auch ein erfolgreicher Unternehmer war. Er war ein junger, wilder, aber auch schüchterner Mann. Also mir gefällt besonders gut, wie er von ihm erzählt. Und es klappte ja alles auch nicht so perfekt.
Yes, money was never something that he was in.
Er war nie am Geld an sich interessiert. Das war immer nur ein Mittel, um etwas zu erschaffen. Er ist auch heute noch ein Erbauer. Man denke nur an das Museum. Er nutzt seine Macht und sein Geld, um einen Ort zu schaffen, an dem seine Fans und seine Freunde über die Zukunft des Kinos nachdenken können. Eigentlich ist das ein ganz einfacher Traum. Er hat kein sehr großes Ego. Oft wurde er missverstanden als jemand, der nur Geld machen und Spielzeuge verkaufen will. So ist es aber nicht. Und das wollten wir zeigen.
Renaud, also du hast ja größtenteils sehr expressionistisch gearbeitet, Renaud, schwarz und weiß, sehr filmisch auch. Und dann gibt es immer mal so kleine Flecken, so kleine little spots von Farbe. Welche Funktion haben die dann?
Die Farbe hat eine eigene erzählerische Dimension bei uns. Mit ihr können wir die Leser auf bestimmte Details hinweisen. Farbe wird sehr unterschiedlich eingesetzt. Mal nur sehr punktuell, dann wieder auf einer ganzen Seite. Aber sie hat immer eine besondere Bedeutung. Aber sie soll immer die Erzählung und die Orientierung unterstützen.
Im Gespräch, Laurent Obmann und Renaud Roche bei der Buchmesse in Leipzig waren sie zu Gast und angereist aus Frankreich, um ihr großes Werk vorzustellen. Die beiden Bände, die es jetzt schon gibt, über das Leben von George Lucas, über seinen sagenhaften Aufstieg, über die Erschaffung dieses Universums Star Wars. Laurent, wie war jetzt deine Art der Recherche? Also es sind ja Dinge drin, klar, die sind beweisbar, sind Fakten. Es gibt aber auch immer Situationen, wo ich dachte, da konntest du auch wie ein Schriftsteller frei erfinden. Wir wissen ja nicht genau, wie Harrison Ford mit Carrie Fisher in der Mittagspause gesprochen hat.
dazu. Also es gab Freiheit und es gab Faktentreue.
Yes, it was really adamant.
Wir wollen uns an die Fakten halten, an die realen Geschichten und nichts erfinden. Darum gibt es am Ende eine umfangreiche Bibliografie all der Bücher, die wir genutzt haben. Das war sehr wichtig. Denn Star Wars hat sehr viele kundige Fans, denen wir gerecht werden wollen. Aber wie du sagst, manchmal gibt es eben keine Quellen über das, was die Leute gesagt haben. Doch bei den Recherchen und den vielen Gesprächen mit Beteiligten bekommt man ein Gefühl für die Sprechweisen, für die privaten Verhaltensweisen, und dem wollten wir treu bleiben. Wir haben von Leuten, die damals dabei waren, wie Ben Bird und Joe Hansen gehört, dass sie die Comics sehr wahrheitsgetreu fanden. Das war ein großes Kompliment und vielleicht ein Beweis dafür, dass wir einen guten Job gemacht haben.
We did a proper job. Diese Comics sind ja auch sehr persönlich. Also wir sehen ihn im Ehebett, Gespräche mit seiner Frau, die ihm offenbar sehr geholfen hat, auch diese Bücher zu schreiben. Es waren ja alles chaotische Produktionsbedingungen. Da fragt natürlich wahrscheinlich euch jeder, weiß er davon überhaupt? Hat er dieses Projekt zur Kenntnis genommen? Also hat George Lucas sich das mal angesehen?
When it will be over,
das geschah ganz ohne unser Zutun. Der französische Fotograf J.R. ist ein enger Freund von George Lucas. Er gab ihm das Buch 2024 und schrieb mir, ich bin gerade bei George Lucas und er mag das Buch. Und er schickte mir ein Bild mit den beiden und dem Buch. Wir haben ihm dann die englische Übersetzung geschickt. Er war berührt davon, dass es ein Comicbuch über ihn gibt. Das war der erste Band. Wir wissen nicht, was er zum zweiten sagen wird. Aber wir wissen, obwohl manche Details für ihn vielleicht auch schwierig sind und er nicht mit allem einverstanden sein wird, er doch sehr genau verstanden hat, dass unsere Arbeit ein Dankeschön an ihn ist.
For us a way to say thank you, you know.
And we were talking earlier about his true.
Wir haben ja schon über seine Persönlichkeit gesprochen und ich denke, es spricht Bände über ihn, dass seine erste Nachricht dieses Bild von ihm mit dem Buch war und die Nachricht, ich liebe das Buch. Er ist George Lucas und hat keine Verpflichtung, so etwas zu tun. Es zeigt seine Großzügigkeit und seinen Respekt vor der Kreativität anderer. Sicher fühlt es sich seltsam an, wenn dir jemand dein Leben im Comicformat erzählt, aber er respektiert unsere Arbeit.
Wer sollte ihn spielen, wenn daraus ein Film werden würde?
Ah, that's a good question. We never thought about that.
I think it should be.
Das müsste jemand sein mit einer starken Körpersprache. Bei ihm geht es nicht nur um das Gesicht und den Blick, sondern auch um den Körper. Er war recht dünn und hatte keine teuren Klamotten. Aber nicht unbedingt Timothy Chalamet, der ist ja auch sehr beschäftigt.
No, not Timothy Chalamet. Not him. He's already busy.
Diese drei Teile, zwei sind da, der dritte kommt ja noch, orientieren sich ja im Grunde an den drei klassischen Filmen. Wobei jetzt der neue Teil, finde ich, also Episode 2, Imperium schlägt zurück, ist auf Deutsch, ist wirklich der beste Film von allen überhaupt, das Meisterwerk. Habt ihr eine Erklärung dafür, warum diese Filme noch so beliebt sind? Nach wie vor auch in der nächsten Generation. Technologie ist viel weiter heute, das sieht altmodisch aus, aber es fasziniert immer noch.
Yes, definitely. The second movie is my personal favorite, yes.
Das Imperium schlägt zurück ist definitiv auch mein liebster Star Wars-Film. Ich denke, dass George Lucas eine eigene, zeitlose Mythologie geschaffen hat, die Menschen mit universellen Themen erreicht und kulturenübergreifend wirkt. Jeder kehrt zurück zu den alten Filmen, die gut gealtert sind. Das wird auch noch lange so weitergehen.
And I think it will last longer still.
Yeah, he told already a lot of time that he.
Er hat das ja immer wieder selbst erklärt, dass er tief in die klassischen Mythen eingetaucht ist, um sein eigenes Universum zu schaffen. Ihm ist sehr bewusst, dass diese Art von Erzählungen sehr wichtig ist, um Menschen auf einer tieferen Ebene zu erreichen. Die Filme haben viele eindrucksvolle Qualitäten. Am Ende aber zählt die universelle Geschichte.
Und wie das funktioniert hat, wie dieses Universum entstanden ist, mit all den Schwierigkeiten, den chaotischen Umständen, aber mit großer Leidenschaft und großer Liebe, das erzählen die ersten beiden Bände, die dieser Trilogie, George Lucas, der lange Weg zu Star Wars und George Lucas Episode 2, dritter Teil wird kommen, erschienen sind diese beiden Bände im Splitter Verlag für 29,80 Euro von Renaud Roche und Laurent Obmann. Merci beaucoup, thank you so much.
Dankeschön.
Dankeschön, danke.
Wir reisen jetzt nach Japan und reden über den Film Kokoro, Meister des Kabuki. Das war ein Riesenerfolg dort. Also jeder, der irgendwie ins Kino gehen kann, hat diesen Film gesehen. Im Zentrum des Films steht, wie der Titel ja schon sagt, das Kabuki-Theater. Eine über 400 Jahre alte japanische Kunstform, die auch heute noch sehr beliebt ist. Und wenn man sich so die Inhaltsangabe des Films durchliest, dann bekommt man mit, das ist ein großes Epos, geht im wahrsten Sinne des Wortes über einen ganz langen Zeitraum, erstreckt es sich. 5 Jahrzehnte werden da erzählt.
wird begleitet vom Regisseur Zhang Yili. Zwei Freunde sind das, aus denen Rivalen werden. Anke Lewicki, dich erstmal herzlich grüße. Hallo, liebe Anke.
Hallo, Knut.
Reist ja auch immer wieder gern nach Japan. Ich war auch schon mal da und war tatsächlich auch mal, weil ich dachte, das gehört dazu, im Kabuki-Theater. Gebe auch ehrlich zu, dass ich da nichts verstanden habe, dass mich das auch etwas ja irritiert hat, wie gespielt wird, wie die Leute auch reagieren. Interessant war es auf jeden Fall. Ich denke mal, man braucht wahrscheinlich schon irgendwie auch Vorkenntnisse. Kann ich einfach wie ich da als Tourist so reinstiefeln?
Nee, ich glaube, man braucht schon eine Einführung. Also als ich das erste Mal in einem Kabuki-Theater war, war das eigentlich ohne Aufführung, sondern man konnte das Theater an sich besuchen und hat da natürlich schon viel erfahren, weil zum Beispiel, warum man auf diesen Tatami-Matten sitzt. Man sitzt ja auf dem Boden. Dann gibt es doch die sogenannte Hanamichi. Das ist eine andere Bühne, die quasi quer durch den Zuschauerraum auf die eigentliche Bühne geht. Und was mich so beeindruckt hat, ist, die sind ja schon sehr, sehr alt und das wird alles noch händisch gemacht. Also dann konnte man so in den Keller steigen und dann diese Drehbühne sich anschauen. Das fand ich schon bemerkenswert. Ja, und ich habe mir dann auch Kabuki schon mal angeschaut und auch mit einer Einführung, muss ich sagen. Und ich gebe zu, es war in Paris und da gab es dann, Kabuki bedeutet ja Kunst des Gesang und Tanzes. Da hat man das alles so erklärt bekommen, auch dass es ja die sogenannten Onagata gibt. Das sind ja, die Frauenrollen werden ja von Männern gespielt, auch wenn das eigentlich ursprünglich gedacht war für Frauen. Und die Männer sollen dann gar nicht die Frauen imitieren, sondern ein idealisiertes Frauenbild erschaffen.
Also Anke, habe ich jetzt bei dir sehr viel gelernt. Das wäre, glaube ich, gut gewesen. Wir hätten uns damals vorher darüber unterhalten. Wie setzt denn jetzt der Film, also dieser Spielfilm, diese Kunstform in Szene?
Ja, also man versteht auf alle Fälle vieles mehr. Und ich meine, es gibt ja auch viele junge Menschen in Japan, die mit Kabuki nichts mehr am Hut haben. Und deshalb, die Darsteller sind ziemliche Serien, Stars, Superstars. Dadurch wurden eben auch viele junge Menschen ins Kino gelockt. Und es geht eigentlich auch um eine Geschichte, wo alle erstmal gut anknüpfen können. Es geht um den jungen Kiku, der kommt aus einer Yakuza-Familie und der Vater wird direkt ermordet. Er weiß jetzt nicht, wohin. Und er wird dann aufgenommen von einem Direktor eines Kabuki-Theaters, der auch einen jungen Sohn hat. Und die beiden müssen dann zusammen alles erlernen. Also wir kriegen das so alles von Anfang an, diese Tortur, die Brutalität dieser Ausbildung auch mit, auch wie du deinen Fuß dann beugen musst, wie du dein Gesicht schminken musst. Und die Schminke ist ja so weiß, dass eigentlich die Augen zählen. Und dann sind sie endlich zusammen auf der Bühne. Das Ganze wird ein Riesenerfolg. Aber der Vater bevorzugt dann auf einmal den anderen Jungen. Deshalb kommt es zu Konkurrenzkämpfen. Und in den Kabuki-Stücken geht es häufig eben um Pflicht und persönliche Gefühle. Und genau das ist dann auch neben der Bühne in diesem Film. Also Kiku opfert quasi sein Leben für die Kunst, während sein Freund eben doch eher der Lebemann ist. Und es geht dann aber auch um Konkurrenz. Wer wird von dem Vater gesehen, gehört? Also da wird schon eine Menge verhandelt.
Also wenn ich es richtig verstehe, dann auch eine sehr japanische Geschichte, denn es geht offenbar auch darum, dass man Opfer bringen muss, wenn man diese Perfektion erreichen will. Es geht da nicht von allein.
Ja, auf alle Fälle. Und in Japan ist es doch so, wenn du zum Beispiel Sushi-Meister werden willst, dann musst du doch 7 Jahre lang erstmal Reis kochen. Und wenn du das so drauf hast, wenn du perfekt bist, ne? Dann kannst du das Individuelle reinbringen. Und genau das erleben wir hier auch anhand der Hauptfigur. Und dann finde ich den Film eben auch so bemerkenswert gemacht, weil er so zurücktritt, weil in Japan gibt es ja nicht den einen Schauwert, sondern alles muss in eine Harmonie gebracht werden. Und das ist hier eben auch so Schauspiel, Musik und dann nochmal die Performance des Kabuki-Theaters.
Also eine wunderbare Einführung in diese Kunst, einen spannenden, großen filmischen Epos, Anke. Und was so tröstlich ist, man kann immer wieder anfangen, diesen Versuch zu unternehmen, Perfektion zu erreichen. Auch wir stehen ja noch ganz am Anfang, Anke, denn die wahre Perfektion, die gibt es ja nur als Ideal. Danke dir ganz herzlich, jetzt im Kino zu sehen. Kukuro, Meister des Kabuki. Dankeschön.
Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.